Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Veronika Mayer.
Guten Morgen. Der Machtkampf in Kenia. Die Opposition will das Ergebnis der Präsidentenwahl nicht anerkennen. Sie kündigt eine Gegenregierung an. Das Katz-und-Maus-Spiel Nordkoreas. Das Regime in Pjöngjang müsste bis Mitternacht sein Atomprogramm einstellen. Ob es das auch tun wird, ist fraglich. Und der Höhenflug des Euro. Im Vergleich zur europäischen Einheitswährung hat vor allem der Dollar dieses Jahr geschwächelt. Wir fragen, warum eigentlich? Dann weiter. In Pakistan will die Regierung heute entscheiden, ob die Parlamentswahl vom 8. Januar stattfindet. Und aus Angst vor Terroranschlägen gibt es in der belgischen Hauptstadt Brüssel heute kein Feuerwerk. Dem ostafrikanischen Staat Kenia stehen unruhige Zeiten bevor. Gestern hat sich der bisherige Präsident Kibaki zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Er wurde auch bereits vereidigt. Doch die Opposition akzeptiert die Wahl nicht und hat angekündigt, sie wolle heute eine Parallelregierung vereidigen. Die Regierung Kibaki ihrerseits hat dagegen aber bereits Maßnahmen beschlossen. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
In Nairobi hat die Regierung nach dem umstrittenen Wahlsieg des Präsidenten Kibaki ein Versammlungsverbot für die Opposition verhängt. Sie begründete dies mit den Unruhen, die kurz nach Bekanntgabe des Wahlresultats erneut ausgebrochen sind. Bei einem Verstoß gegen dieses Verbot werde Oppositionsführer Raila Odinga verhaftet, sagte ein Sprecher. Odingas Partei der Demokratischen Orangen Bewegung spricht von Wahlbetrug und hat die Bevölkerung aufgerufen, den Wahlsieg Kibakis nicht zu akzeptieren und sich heute zur Vereidigung des knapp unterlegenen Kandidaten Odinga in einem Park in Nairobi zu versammeln. Die Regierung hat zudem eine landesweite Nachrichtensperre verhängt. Kenianische Medien dürfen nicht mehr über die Präsidentenwahl berichten. Von Betrugsvorwürfen bei den Wahlen in Kenia spricht nicht nur die Opposition. Auch die EU-Wahlbeobachter äußerten ernsthafte Zweifel am Wahlergebnis. Die USA hingegen gratulierten Kibaki zum Wahlsieg und riefen die Bevölkerung auf, die Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Brigitte Zink. Auch in Pakistan ist die Stimmung derzeit ziemlich aufgeheizt. Dort will die Regierung heute entscheiden, ob die Parlamentswahlen wie geplant übernächste Woche am 8. Januar stattfinden sollen. Mehr dazu in den Meldungen mit Fritz Schneider.
Nach der Ermordung von Oppositionsführerin Benazir Bhutto war mehrfach gefordert worden, die Wahlen zu verschieben. Gestern Sonntag hatte sich Bhuttos Volkspartei PPP jedoch für den 8. Januar als Wahltermin ausgesprochen. Auch die USA forderten die pakistanische Regierung auf, an den geplanten Wahlen festzuhalten. Auf ein Wahldatum wollten sich die USA allerdings nicht festlegen. In Brüssel gibt es heute Silvester kein Feuerwerk. Die belgische Hauptstadt verzichtet auf die traditionelle Attraktion aus Angst vor Anschlägen. Das Feuerwerk zum Jahreswechsel fand bisher immer auf dem Brüsseler Kunstberg statt, wo Museen und öffentliche Gebäude stehen. Die Stadtbehörden halten es dieses Jahr aber für zu gefährlich, dass sich viele Menschen auf kleinem Raum versammelten. Bereits vor Weihnachten gaben die Behörden in Brüssel eine Terrorwarnung heraus. 14 mutmaßliche islamische Extremisten wurden vorübergehend festgenommen. Gleichzeitig wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
In ein paar Stunden sollte das nordkoreanische Atomprogramm eigentlich Vergangenheit sein. Schon vor längerem hat das Regime in Pjöngjang nämlich vertraglich zugesichert, sein Atomprogramm bis heute um Mitternacht einzustellen. Im Gegenzug hat es dafür umfangreiche Energielieferungen zugesagt bekommen. Und bisher waren die UNO-Atombehörde IAEA und die USA auch zuversichtlich, dass sich Nordkorea an die Abmachungen halten wird. Doch nun sieht es genau danach nicht mehr aus. Fredrik Steiger berichtet.
Der Termin 2007 könne eingehalten werden, gab sich US-Chefunterhändler Christopher Hill nach seinem jüngsten Nordkorea-Besuch noch optimistisch. Und auch für Mohamed El-Baradei, den Chef der UNO-Atombehörde IAEA, befand sich der Konflikt rund um das nordkoreanische Atomprogramm noch vor kurzem auf dem besten Weg zur Lösung.
I welcome the return of the DPRK to the verification process. I also welcome the active cooperation the IAEA team has received from the DPRK.
Er begrüße Nordkoreas Bereitschaft, sich wieder dem Kontrollregime der Internationalen Atombehörde zu unterwerfen und ebenso die aktive Zusammenarbeit der nordkoreanischen Behörden. Doch danach sieht es nun, wenige Stunden vor Ablauf der Frist, nicht mehr aus. Zwar kann keine Rede sein von einem völligen Scheitern des Abrüstungsabkommens zwischen Nordkorea einerseits und den USA, China, Russland, Japan und Südkorea andererseits. Denn zum ersten Mal überhaupt seit Beginn des nordkoreanischen Atombombenprogramms in den 80er Jahren sind praktische Fortschritte zu verzeichnen. Pyongyang hat in den vergangenen Monaten, übrigens mit amerikanischer Hilfe, mehrere Atomanlagen unbrauchbar gemacht, nicht zuletzt seinen Plutoniumreaktor in Yongbyon. Nicht erfüllt hat es hingegen die Zusage, bis heute Nacht sämtliche nuklearen Aktivitäten offen zu legen. So weiß man noch immer nicht, wie viel atomwaffenfähiges Plutonium das Regime inzwischen besitzt. Und ungeklärt ist ebenso, ob das Land heimlich ein Urananreicherungsprogramm betreibt. Manche Beobachter erkennen darin Nordkoreas Bestreben, zumindest einen Teil seines Nuklearprogramms als Pfand zu behalten, um weitere Zugeständnisse zu ertrotzen. Denkbar ist aber auch, dass es dem Regime peinlich ist einzuräumen, wie wenig weit gediehen sein Atomprogramm tatsächlich ist.
In Kolumbien ist immer noch unklar, ob die linke Guerilla-Organisation FARC tatsächlich, wie angekündigt, drei Geiseln freilassen wird.
Venezuelas Präsident Chavez äußerte Zweifel am Erfolg der geplanten Aktion. Chavez hatte die Freilassung eingefädelt und zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung vermittelt. Die FARC-Rebellen halten mehrere Dutzend Geiseln in ihrer Gewalt, zum Teil seit Jahren. Die bekannteste ist die kolumbianisch-französische Doppelbürgerin Ingrid Betancourt. Sie war im Jahr 2000 Präsidentschaftskandidatin in Kolumbien. Die höchste geistliche Autorität des sunnitischen Islams, die Al-Azhar-Universität im ägyptischen Kairo, hat sich für die Abtreibung ausgesprochen, und zwar dann, wenn die Frau wegen einer Vergewaltigung schwanger ist. Eine vergewaltigte Frau müsse ihre Schwangerschaft umgehend abbrechen, sofern ihr Arzt sein Einverständnis gebe, teilt das Komitee für islamische Studien von Al-Azhar mit. Nach Angaben des ägyptischen Zentrums für Frauenrechte werden in Ägypten jede Stunde zwei Frauen vergewaltigt. Das Gesetz erlaubt Abtreibungen nur in Notsituationen.
Morgen, am 1. Januar 2008, führen Malta und Zypern den Euro ein. Die beiden EU-Mitgliedstaaten sind zwar keine Schwergewichte, weder politisch noch wirtschaftlich, aber Malta und Zypern treten einer Wirtschaftsunion bei, die sehr erfolgreiche Zeiten hinter sich hat. Denn der Euro hat dieses Jahr ein bemerkenswertes Hoch erlebt. Weshalb eigentlich? Die Frage geht an Charles Liebherr von der DRS-Wirtschaftsredaktion.
Das ist schon fast etwas langweilig. Einmal mehr muss man die Finanzkrise als Erklärung herbeiziehen. Das Eurohoch ist nämlich zu großen Teilen die Folge von Zinssenkungen der US-Notenbank. Diese versuchte so, auf die Finanzkrise in den USA zu reagieren. Seit Jahresbeginn beträgt die Aufwertung der europäischen Einheitswährung zum Dollar rekordhohe 9%. Und gegenüber dem Schweizer Franken sind es auch noch knapp 3%.
Schauen wir uns die europäische Wirtschaft mal im Gesamten an. Ist der hohe Euro ein Problem für Sie?
Ja, der hohe Eurokurs drückt auf die Gewinne der exportorientierten europäischen Unternehmen. Einer einfachen Faustregel folgen, sagt man, steigt der Eurokurs um 10%, was wie gesagt dieses Jahr knapp der Fall war, dann sinkt das Wirtschaftswachstum gleichzeitig um 0,5%. Bisher konnte die europäische Wirtschaft das noch einigermaßen gut ausgleichen. Das deshalb, weil die Exporte nach Indien, nach China, aber auch nach Russland eben diese sinkenden Absätze in den USA ausgleichen konnte. Die Frage ist nun aber, wie lange das noch andauert.
Und wie sieht es denn für die Schweiz aus? Profitiert unsere Wirtschaft vom starken Euro bzw. vom schwächeren Franken?
Ja, des einen Freude, des anderen Leid, sagt man da. Freuen tut sich der Tourismus, das können wir jetzt immer wieder lesen. Dank des tiefen Frankens sind die Ferien in der Schweiz billiger geworden. Auch viele exportorientierte Unternehmen freuen sich. 70% der Exporte gehen ja in den EU-Raum. Die Produkte dieser Firmen werden vergleichsweise billiger und im Euro-Raum damit konkurrenzfähiger. Wenig Freude am starken Euro hat die Binnenwirtschaft, also Importeure, die Bauwirtschaft oder der Detailhandel. Sie müssen eben ihre Waren im Ausland in Euro einkaufen und selber werden sie aber in Franken bezahlt und das lässt die Margen schmelzen.
Ein erfolgreiches Jahr also für den Euro, das war Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr. Sie hören die Sendung heute Morgen, es ist 6.10 Uhr. Wir sind beim Sport, genauer beim Eishockey. Der Spengler Cup hat für den Gastgeber, den HC Davos, doch noch ein ehrenvolles Ende genommen.
Die Bündner gewannen das Abendspiel gegen die russische Mannschaft Ufa mit 6:5. Im Nachmittagsspiel hatte Team Kanada Mannheim 4:2 besiegt. Den Final heute Mittag um 12 Uhr bestreiten Team Kanada und Ufa. Nicht gut sieht es für die Schweizer Junioren an der U20-WM in Tschechien aus. Das Team von Coach Köbi Köllicke verlor überraschend gegen Kasachstan 1:3 und muss somit punktelos in die Abstiegsrunde. Skispringen. Die Vierschanzentournee begann im deutschen Oberstdorf mit einem österreichischen Doppelsieg. Thomas Morgenstern gewann vor Gregor Schlierenzauer. Dritter wurde der Finne Janne Ahonen. Die beiden Schweizer konnten sich im zweiten Durchgang verbessern. Simon Ammann kam auf den 5. und Andreas Küttel auf den 10. Rang. Die Börsendaten von Reuters. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dollar wird zu 1.12.33 gehandelt, der Euro zu 1.65.63 bzw. zu 1.47.47.
Und so wird das Wetter heute am letzten Tag des Jahres. Im Norden und entlang der Voralpen gibt es ein Gemisch aus Nebel, Wolken und vereinzelten sonnigen Abschnitten. Sonst ist es ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden rund 4 Grad. Im Süden gibt es mit Nordwind maximal 10 Grad. Das war die Sendung heute Morgen. Verantwortlich war Thomas Akola. Am Mikrofon Veronika Mayer. Nachrichten und Hintergrundberichte rund um die Uhr gibt's bei Schweizer Radio DRS auch im Programm DRS 4 News und im Internet drs.ch.